Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ein heißer Sonntagabend. Ihnen zu Hause ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich, wie immer, live aus Norddeutschland. Ja, sie steht auf Bühnen, gibt Seminare, schreibt Bestseller. Und ihre aktuelle Botschaft lautet: Time for Tacheles. Wie man gerade in einer zunehmend polarisierten Welt klar Position bezieht und mutig kommuniziert. Um es kurz zu machen, mit einer gewissen Grundhaltung gelingt es einem auch, in schwierigen Situationen die richtigen Worte zu finden. Hier ist sie, die Queen of Schlagfertigkeit, Nicole Staudinger. Herzlich willkommen, liebe Nicole, ich freue mich.
Ach, vielen lieben Dank. Die Queen of Schwitzigkeit würde es heute auch ganz gut treffen.
Ja. Und zack, eine schlagfertige Antwort. Das ist ja interessant. Du bist jetzt hier live bei uns in der Sendung.
Ja, und ich habe schon das zum Fächern hier parat liegen.
Das, ja, du hast also eine Karte von mir geklaut. Ja. Ne? Das ist kein Problem. Bist du live? Hast du auch einen gewissen Druck, schlagfertig sein zu müssen? Weil viele nehmen das ja jetzt so mal gucken, wie schlagfertig ist sie denn eigentlich?
Nein. Schlagfertigkeit ist für mich keine Waffe. Das ist für mich eher ein Instrument in diesem ganzen Instrumentenkoffer. Und ich benutze es eigentlich nur dann, wenn mir jemand wertvolle Lebenszeit durch Ärger stehlen will. Mhm. Da habe ich jetzt bei dir überhaupt keine Befürchtung. Nee, ich verspüre keinen Druck, schlagfertig sein zu müssen, aber ich bin es leider von Natur aus. Deswegen kann ich es nicht vermeiden, schon mal hier und da einen blöden Spruch zu sagen.
Das Interessante ist ja, da sagst du ja und da schreibst du ja auch, Talent, also von Natur aus schlagfertig zu sein, hilft nur kurz. Mhm. Training ist das wahre A und O.
Ja, das ist ja bei allem so. Also das Talent, das hilft dir, um irgendwas schneller anzufangen und irgendwo dran Spaß zu haben. Aber auf die Langstrecke, da bleibe ich bei, da schlägt Fleiß Talent. Wenn aber beides zusammenkommt, mhm, Talent und Fleiß, dann bist du natürlich in deinem Bereich wahrscheinlich nicht mehr einzuholen.
Manche Menschen haben auch ein bisschen Probleme, wenn so eine Drucksituation auftritt, wie jetzt im Grunde im Fernsehen sein könnte, für dich nicht ist, aber sein könnte. Wie nimmst du auch den Druck ein bisschen raus, um die Gedanken klar werden zu lassen?
Also wahrscheinlich mit der puren Dankbarkeit, jetzt hier sein zu können. Mhm. Ich verspüre da schon Aufregung. Also das will ich auch gar nicht anders haben. Das Nervensystem sagt jetzt, du bist jetzt live. Aber das ist ja keine OP am offenen Herzen, die wir beide hier machen. Also wahrscheinlich werden wir das hier gut überleben. Und das ist doch pure Freude. Das ist für mich also gar kein Grund, etwas abzubauen. Aber ich glaube, den wirklichen Spaß an den Sachen habe ich für meinen Teil, weil ich bin jetzt hier bei dir, Hinnerk. Wo ich morgen bin, weiß ich noch nicht. Wo ich gestern war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Jetzt sitzen wir zwei hier.
Ja, und wir können diese Zeit genießen.
Ja.
Das ist es ja eben. Sich einfach mal der echten Situation gewahr werden und es nicht höher machen, nicht irgendwie hochstilisieren, dann ist der Druck schon gleich ein bisschen weniger. Ja. Danke dir, dass du unser Gast bist heute Abend. Bestseller-Autorin, Schlagfertigkeitsexpertin, kurz Nicole Staudinger, ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Nicole, wir beide haben viel zu besprechen und kann mir vorstellen, da werden Sie einiges zu Hause mitnehmen können. Vorher gibt es ein tolles Porträt von Laura Körner.
Hallo, herzlich willkommen.
Ihr Lachen ansteckend.
Hier ist Nicole Staudinger.
Ihre Worte Klartext, Ihre Geschichte bewegend. 2014 macht sich die Rheinländerin mit Schlagfertigkeitsseminaren selbstständig. Kurz darauf Diagnose Brustkrebs. Ein Schock, aber kein Schlusspunkt. Während ihrer Behandlung schreibt sie ihr erstes Buch. Es wird sofort ein Bestseller. 9 weitere folgen. Heute ist sie eine der bekanntesten Kommunikations- und Resilienzexpertinnen Deutschlands.
Ich kann nichts anderes. Ich bin schlagfertig zur Welt gekommen, was für meine Umwelt eine Katastrophe ist.
Ihr aktuelles Thema, wie gelingt Klartext mit Haltung? Zeit für Tacheles, Nicole Staudinger.
Tja, liebe Nicole, waren tolle Bilder dabei, muss man sagen. Zeit für Tacheles, so, das ist dein aktuelles Buch. Tacheles, das ist ja eigentlich so ein alter Begriff. Also ich denke bei Tacheles immer auf den Punkt bringen, mal klar benennen. Wie verstehst du Tacheles?
Ja, genau so, mit Klarheit, ohne dass man gegenüber überlegen muss, oh, wie könnte sie das jetzt gemeint haben? Und Tacheles ist für mich kein Synonym für, das wird man ja wohl noch mal sagen
dürfen. Ah, das ist interessant. Ja. Warum nicht? Das musst du noch mal ein bisschen erklären.
Ich glaube, die Haltung verbietet mir das. Wenn ich keine Haltung habe, dann kann ich auch nicht Tacheles reden. Das erkennt man dann gerne an so Formulierungen wie, das wird mir wohl noch sagen dürfen, wo kommen wir denn dahin, das war ja früher so und so. Das ist für mich keine Haltung. Nostalgie ist keine Haltung, das ist maximal ein Wunsch. Ja. Und deswegen ist für mich Tacheles ganz klar Klarheit, ohne Beziehungen zu beenden.
Über diesen Haltungsaspekt lass uns gleich nochmal sprechen. Aber haben wir auch ein bisschen verlernt, Tacheles zu reden?
Ach, wenn ich da jetzt Ja zu sage, Hinak, dann hat das auch wieder sowas, ne, dieses hier. Sagen wir mal so,
Aber es ist ja nicht schlimm, man kann auch mal, das ist ja auch mal eine Gefühlssache.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben verlernt, Tacheles zu reden, ohne über Grenzen hinauszuschießen. Und wenn wir Tacheles reden oder wenn wir glauben, Tacheles zu reden, hinterlassen wir hinten verbrannte Erde. Und da gibt es ein paar Kniffe und Tricks, die wir anwenden können. Das Problem ist nur, die allermeisten fangen bei mir selbst und meinem Selbstverständnis zum Leben und meiner Haltung an.
Und deswegen sind wir jetzt genau bei dieser Haltung, diese Tricks, die man da anwenden kann. Erzähl mal, wie kommt da Haltung jetzt? Was für eine Haltung? Von welcher Haltung sprichst du, wenn man Tacheles reden möchte?
Wenn ich nicht weiß, wofür ich im Leben stehe, wenn ich nicht weiß, für welche Werte ich selber, dann kann ich ja auch in den entsprechenden Situationen kein Instrument auspacken, weil ich mich dazu selber gar nicht befähigt fühle. Und deswegen ist das Selbstverständnis der Schritt davor.
Kannst du eine Situation als Beispiel nennen, wo man das anwenden könnte?
Mir hat eine Seminarteilnehmerin berichtet, sie war selber oder ist selber Ärztin in einem großen Konglomerat, in einer großen Klinik, und sie sollte Teilhaberin werden, nachdem sie 12 Jahre mitgearbeitet hat. Und sie saß an einem großen Tisch, nur von Männern, und war da im Prinzip im Bewerbungsgespräch. Und dann haben die Männer sie gefragt, die Ärzte, wie haben Sie das sich denn vor, hier einzubringen? Und sie blieb sprachlos zurück, weil sie selber ein bisschen daran gezweifelt hat, warum sie selber Teilhaberin sein dürfte. Hätte sie das richtige Selbstverständnis gehabt, wäre auf die Frage, wie haben Sie sich denn vor, hier in Zukunft mit einzubringen, wäre die Antwort gewesen, ein Apfelkuchen zum Einstand, ist das in Ordnung?
Das wäre natürlich eine sehr, sehr schlagfertige Antwort gewesen.
Ja, richtig. Und Schlagfertigkeit und Tacheles, das hängt ja zusammen. Ich finde, wir müssen zum ersten Mal den Step benutzen, mit Humor darauf zu reagieren, damit wir noch ein paar Instanzen nach oben offen haben.
Wenn so eine Frage kommt, wie haben Sie denn vor, sich hier einzubringen, das kann ja eine Frage sein, die an Männer und an Frauen gestellt wird. Das gilt ja im Grunde universell für jeden. Auch Männer sind nicht immer schlagfertig, genauso wie Frauen nicht immer schlagfertig sein können. Das heißt also, ich müsste mir eine Haltung aneignen nach dem Motto, ich bin es wert.
Genau so ist das. Und das ist natürlich eine Frage des Selbstbildes. Das wird in der Kindheit gebildet. Wenn wir uns aber jetzt zurücklehnen und sagen, ah, schade, da haben meine Eltern wohl nicht die richtigen Worte gewählt, dann komme ich da auch nicht raus. Und dieses Bilden des Selbst oder dieses Verständnis des eigenen Selbstbildes, weißt du, was da meine Erfahrung ist, ne? Das hört nicht auf im Leben.
Man verändert sich ja auch.
Man verändert sich und dann kommen Schicksalsschläge und dann zweifelst du wieder an allem. Aber bevor ich in ein Gespräch reingehe, wo es wirklich um die Wurst geht, dann ist das der erste Step, dass ich selber überlege, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, was kann ich und was kann ich nicht.
Übrigens ganz interessant, bei so einem Gespräch sollte man nicht darüber nachdenken, wie kann ich meinem Gegenüber gefallen, sondern wie kann ich mir gefallen.
Ja, das weiß ich nicht.
Oder bei mir bleiben, sagen wir es so.
Genau, wie kann ich bei mir bleiben? Die Frage, was könnte der und der jetzt von mir denken, die führt halt ins Nichts. Meistens denken die Menschen gar nicht so viel über andere. Also wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie kommt das beim Gegenüber an, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, die Haltung, ich behandle erstmal jeden Jeck im Grunde gleich, übrigens hierarchieunabhängig, völlig egal, mir wer gegenüber sitzt, weil ich höre sehr häufig, oh, Tacheles reden beim Chef, das fällt mir schwer. Und dann sage ich, ah, sorry, aber wenn es dir bei jemandem anderem leicht fällt, dann ist es ja zum eigenen Druckabbau. Und das finde ich auch schwierig.
Du hast in deinem Buch auch 10 goldene Regeln für Tacheles-Reden aufgeführt. Die wichtigsten davon, gib uns die mal mit.
Oh, das hängt ganz von der Situation ab. Das kann vom Unterbrechen sein. Also wenn ich wirklich merke, hier haut eine Parole nach dem anderen raus, da wirklich mal dazwischen zu gehen und zu sagen, ich muss hier mal gerade einen Punkt machen, weil das geht in eine Richtung, die uns hier nirgendwohin weiterführt, bis hin zur gespiegelten Selbstfrage, dass ich denjenigen angucke und sage, das, was du gerade gesagt hast, sag mir mal, wie das zusammenpasst zu dem, wie ich dich sonst kennenlerne. Bitte leg mir das mal offen aus. Ja. Und das ist so eine gespiegelte Rückfrage. Das hängt ganz von der Situation ab, welche Technik wir da zücken können.
Ist das vielleicht auch manchmal hilfreich, wenn man sich so ein paar Sätze schon mal zurechtlegt? Dass man sagt, Mensch, ich kann was aus dem Köcher ziehen.
Das ist für die Schlagfertigkeit auf jeden Fall sinnvoll. Ehe du dir nichts einfällt, haben wir ja die zwei Silben Antwort. Ich meine, da hätten wir beide sogar schon mal drüber gesprochen. Ehe dir nichts einfällt, ein herzhaftes Ach was, schau an, Potzblitz, du Fuchs. Das reicht erstmal im ersten Step. Deswegen, Schlagfertigkeit ist ein Instrument von vielen.
Du Fuchs.
Du Fuchs.
Du Fuchs, finde ich am Arsch. Du Fuchs kann man sich gut merken. Ja. Ist ein bisschen doof, wenn man dem Chef gegenübersteht und sagt, du Fuchs.
Sie Fuchs. Dann machst du Sie Fuchs.
Ja, mal, Sie Fuchs. Aber das Gespräch kommt in eine ganz andere Bahn.
Ja, richtig.
Das ist ganz hervorragend. Also Tacheles reden hat viel mit Haltung zu tun, mit innerem Selbstverständnis, bei sich zu bleiben. Und schon kann man die Dinge sehr viel klarer, sehr viel interessanter möglicherweise auch kommunizieren und benennen.
Genau, ich glaube halt, wir können uns nicht mehr erlauben, einen verbalen Hebel liegen zu lassen.
Was eigentlich genau ist Schlagfertigkeit? Wer kann es und wer eben gerade nicht? Christoph Hemker ist dieser Frage nachgegangen.
Oft im Vorgespräch sagen sie, bring doch bitte dem Pierre ein Geschenk mit und die wenigsten machen es. Du hast es wenigstens, du hast dran gedacht.
Ja, aber ich wollte es, also es war eh was, was ich wegschmeißen wollte.
Entertainer wie Pierre M. Krause und Hazel Brugger reagieren in Sekunden, kontern schnell und bringen uns zum Lachen. Comedians leben von Schlagfertigkeit. Aber was ist Schlagfertigkeit eigentlich?
Bei mir genau richtig. Ich bin so langsam im Denken. Ich bin überhaupt nicht schlagfertig.
Ich konter nicht, also ich habe keine Ahnung davon. Nee.
Gut gekontert.
Nee, ich habe gut gegessen, ja.
Eine spontane Antwort ist eine gute Antwort. Im besten Fall ist sie verspielt und nicht beleidigend. Auch Vertrautheit hilft.
Umso mehr man sich kennt, umso mehr hat man doch das Gefühl, man kann jetzt so ironisch auch antworten. Und der andere weiß auch, wie es gemeint ist.
Und ich finde es immer so toll, wenn eine Person einfach, vielleicht auch dich noch nicht so gut kennt, direkt auf den Zug aufspringen kann, weil es einfach irgendwie so eine Unbeschwertheit bringt und so.
Pass auf! Beim Schlagfertigsein kommt es darauf an, seinen Geist zu fokussieren.
Fokussieren ja, aber auf spielerische Art. Das ist doch etwas, was Schauspieler gut beherrschen. Besonders das Improvisationstheater lebt von spontanen Einfällen und Antworten, da weder Text noch Handlung vorgegeben sind. Wie trainiert man, spontan zu antworten?
Jeder Mensch ist spontan und jeder Mensch hat spontane Ideen. Aber die Angst, diese Ideen zu sagen, womöglich zu zeigen, zu spielen, ist sehr groß. Und ein Großteil des Gehirns ist mit beschäftigt damit, was denken die anderen, wenn ich das jetzt sage, wenn ich das mache, wenn ich mich sonst so verhalte?
Beim Impro-Theater gibt das Publikum Ideen ein, um spontane Antworten zu provozieren.
Das hätte ich jetzt anders gemacht. Das hätte ich jetzt anders gemacht. Aber gut, jeder hat seinen Stil, Sabine.
Also ja, die Hand hin.
Ich hätte es anders gemacht.
Mach die Hand
als Chefin ist es ja auch toll, wenn man in der Lage ist, seinen Stil zu verändern. Wenn man quasi frei Stil kann.
Je öfter du die Erfahrung machst, ich bin spontan, werde nicht bestraft dafür, desto mehr traust du dich, deinen spontanen Impuls zu trauen. Also zu nutzen, so.
Sänger und Comedian Lukas Steyer, bekannt als Kossu, soll einen schwierigen Gast in einer Kneipe spielen.
Ich war schon ein paar Mal dort, ich habe ihn noch nie gesehen.
Welche Technik hilft, schlagfertig zu sein?
Ist ein kleineres Glas als sonst?
Nö.
Früher hatte ich noch mehr fürs Geld gekriegt.
Ja, da war ich noch nicht auf der Welt.
Normalerweise ist der Schaum ein bisschen höher, damit es halt irgendwie
freundlich sein, auch bei plumpen Sprüchen. Auch das kann souveränes Kontern bedeuten.
Krieg ich dann vielleicht noch deine Nummer dazu?
Die steht leider nicht auf der Karte.
Ja. Und im Telefonbuch, wenn ich suchen würde jetzt, theoretisch?
Die beste Kellnerin der Stadt müsstest du denn suchen.
Ich glaube, gerade Schlagfertigkeit, die lebt davon, dass sie aus der Übung entsteht. Und desto öfter man es übt. Ich war am Anfang viel mit Komikern unterwegs und dachte immer, Mann, die sind so krass schlagfertig, da komme ich nie hin. Bis ich irgendwann nach 2 Wochen gemerkt habe, die sage auch immer nur dasselbe und reagiere einfach auch immer nur auf dieselbe Situation gleich.
Gegenfragen stellen, nicht aggressiv werden, zustimmen im Extrem. Das alles sind Techniken, die dabei helfen, zu kontern. Schlagfertigkeit kann man also üben.
Klingt alles gleich
in meinen
Ohren.
Es ist jedes Mal dasselbe.
Es sind einfach so besoffene, halbnackte Leute.
Oder wie wir sagen, Redaktionskonferenz.
Ja. Redaktionskonferenz. Ja, eben gerade während der Film lief, haben wir beide schon so ein bisschen gesprochen. Und da habe ich mal angemerkt, dass viele Menschen natürlich auch das Gefühl haben, weil oft in den Medien auch drüber gesprochen wird, weil man das ja auch erfährt, so, dass man nicht mehr alles sagen darf. Dass dadurch auch so diese Leichtfertigkeit, diese Schlagfertigkeit, vielleicht auch das Tacheles-Reden, ein wenig schwieriger geworden ist. Siehst du das auch so? Ist das?
Ja, das sehe ich definitiv auch so. Und weißt du, welchen Aspekt ich dabei komplett vermisse? Können wir nicht erstmal grundsätzlich vom Wohlwollen ausgehen?
Ja.
Wenn wir erstmal davon ausgehen, das meint derjenige bestimmt nett, die Welt ist gut, der Mensch ist gut. Was meinst du, wie viel sich dann schon verändert? Und ich finde das deswegen so erstaunlich, weil für mich ist ja Schlagfertigkeit sogar ein Resilienzfaktor. Und in der Resilienz ist es doch auch wichtig, erstmal vom Besten auszugehen. Mit Verlaub, wenn mir das nach 2 Krebserkrankungen mit 32 nicht gelungen wäre, erstmal vom Besten auszugehen, dann hätte ich nicht nur in der Schlagfertigkeit ein Problem gehabt, sondern überhaupt im Aufrappeln.
Es ist ja so, wenn Menschen im Gespräch, im hitzigen Gespräch möglicherweise auch mal ein Schimpfwort sagen. Denn wo du das sagst, man sollte ja mal vom Besten ausgehen, dann ist das ja nicht unbedingt persönlich gemeint. Das ist so, weißt du, das ist so, manchmal sind Dinge, klingen Dinge auch anders, als sie wirklich gemeint sind.
Definitiv.
Da wird ganz oft wird einfach nur das Ding genommen, was gesagt wird, aber es wird nicht mehr darauf geachtet, wie es gemeint wurde.
Ja, richtig. So. Und Deutungshoheit unterliegt Stimmungsschwankungen. Wenn ich für mich einen schlechten Tag habe, Hinak, und du kommst und gibst mir einen blöden Spruch, dann missverstehe ich den doch viel schneller, als wenn ich gut gelaunt bin, ausgeglichen, nicht von der Hitze zerfließen, sondern für 8 Stunden lang schön geschlafen und eine Runde Sport gemacht. Das heißt aber doch, die Aufgabe ist doch erstmal, dass ich für mich sorge, dass ich einigermaßen ausgeglichen bin.
Ja.
Und das macht die Sache wieder so anstrengend. Schlagfertigkeit und auch Tacheles ist kein Mittel zum Druckabbau. Wer Druck hat, der geht bitte zum Sport, in den Wald,
schreibt
in die Literatur,
wohin
auch immer. Aber nicht hier und nicht im Straßenverkehr. Wobei, das sage ich ganz ehrlich nur aus der Theorie, weil da arbeite ich auch noch an mir.
Das kennen viele von uns. Darum möchte ich. 2014 hattest du die Idee, Schlagfertigkeitsseminare anzubieten. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Das waren 5 Kölsch-Schuld und meine frisch abgeschlossene Ausbildung zur Trainerin. Ich bin ja eigentlich gelernte Verlagskauffrau, habe mich dann eigentlich zur Verkaufstrainerin zertifizieren lassen wollen und hatte diese Ausbildung, war also eine Trainerin und wir haben das Ganze in Köln, ich bin ja ein Kölsch-Mädchen, mit einem leckeren Kölsch begossen und nach 3 oder 4 oder auch vielleicht 5 Kölsch hat mein Ausbilder zu mir gesagt, Staudinger.
Mach es.
Nee, der sagte zu mir, du gehst mir seit ein paar Monaten ziemlich auf den Sack. Und dann sage ich, was, wie bitte ich? Sagt er, ja, du hast ja immer das letzte Wort. Und dann sagt eine Kollegin, ja, das nennt man schlagfertig. Und in diesem Moment ist die Idee überhaupt erst entstanden. Ich wünschte, ich könnte eine andere Geschichte erzählen, aber so war es.
So, und da bist du voller Energie, voller Elan. Es fängt schon an zu laufen. Mhm. Wie hat dich dann ein paar Wochen, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast, deine Brustkrebserkrankung erwischt?
Das war genau 5 Wochen nach dem ersten Seminar. Und ich glaube, mein erster Gedanke bei der Diagnose war nicht in meiner beruflichen Laufbahn, wenngleich das natürlich wirklich kacke doof ist. Ne? Du machst dich selbstständig als Frau, als Mann genauso und bist dann krank. Also rein finanziell ist das wirklich eine Katastrophe. Mhm. Aber mit 32 Brustkrebs, und das ist kein Einzelschicksal, da sind sehr, sehr viele Frauen im Jahr von betroffen, das trifft dich kalt. Und ich glaube, es gibt auch keinen Moment im Leben, wo man sagen würde, oh Mensch, ja gut, da hatte ich jetzt heute mal gerade Zeit für. Das erdet dich auf eine brutale Art und Weise.
Ja. Hast du während dieser Zeit schon in der Kommunikation auch mit dem Thema Krankheit, Ärzte, Schwestern, wie auch immer, was Pfleger, wie auch immer, Ärztin, hast du da schon gesehen, Mensch, da ist irgendwas auch nicht nur klasse?
Alles das, was ich heute bin, jede Haltung, die ich als Kommunikationstrainerin mitbringe, kommt aus dieser Zeit. Denn ich durfte da sehr wohl lernen, dass die Kommunikation immer der Hebel ist, den wir haben. Und ob wir den nutzen, ist für Betroffene essentiell wichtig. Der erste Arzt, auf den ich getroffen bin, hat den Ultraschall gemacht und hat zu mir gesagt, wow, in ihrer Haut wollte ich jetzt nicht stecken.
Wow.
Damals wusste ich das nicht. Heute rückblickend betrachtet, weil er die Grundlage für 3 Bücher. Den Tumor hätte er mit keinem einzigen Satz wegnehmen können. Aber die Art und Weise, wie man etwas verpackt, das habe ich doch als Mensch in der Hand. Dafür muss ich kein Arzt sein, keine Ärztin, auch keine Pflegerin. Das haben wir doch jeden Tag in der Hand. Ich hatte heute hier so einen schönen Tag bei euch. So eine nette Maske und man hat sich so nett um mich gekümmert. Das darf ich doch mal sagen. Aber üblicherweise gehen wir kommunikativ erst dann rein, wenn was schief läuft. Du rufst nicht bei der Telekom an und bedankst dich für 8 Jahre lang störungsfreien Empfang. Du rufst erst dann an, wenn es eine Beschwerde gibt. Und ich finde, das dürfen wir sehr wohl auch mal umdrehen und Komplimente verstreuen.
Ich finde, ein Stück weit Empathie würde halt im Gespräch immer mal gut tun.
Ja. Natürlich.
Einfach mal sich in die Situation des Gegenüber hineinzuversetzen.
Ja, und jetzt weiß ich natürlich, dass Ärzte oder ganz Arztpersonal, die haben viel Stress und die können
jeden
nicht.
Tag mit diesen Themen zu tun.
Das will ich überhaupt
nicht vergessen.
Richtig.
Ja, ja.
Und die haben, die müssen nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das müssen sie nicht, weil die haben andere Themen. Ja. Aber der Arzt, den ich danach getroffen habe, der hat ja genau die gleiche Diagnose gesehen. Und der hat mich angeguckt und hat gesagt, Sie werden daran nicht sterben. Ich habe das schon mal gesehen. Wir beide zusammen, wir bekommen das wieder hin.
Was hat dir neben so einer Aussage sonst noch so Kraft gegeben während dieser Zeit? Wo hast du Kraft getankt? Was hast du gemacht?
Im ersten Schritt vermutlich bei meinen Kindern. Die waren damals 2 und 5. Und das ist ja das Wunderbare und das Brutale zugleich. Es ist den Kindern ja so egal. Also die haben ja ein Recht auf Normalität. Und ich kam manchmal von der Chemo wieder und dann saßen die da und sagten auch, Mama, super, dann können wir ja jetzt zusammen kneten. Mhm. Und ich dachte so, wie wunderbar ist eigentlich kneten? Meine Kinder haben mir Kraft gegeben, meine Mutter hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben und vermutlich der Wald. Und das war für mich damals sehr, sehr neu, dass Natur mir so viel Kraft gibt. Ja.
Man kann atmen in der Natur.
Und du
Man kann mal frei sein in der Natur.
Ja, du kannst alles so dalassen. Der Wald hat so meine Tränen angenommen. Irgendwo muss ich ja damit hin, mit dieser Angst. Und der Wald, der hat das so angenommen, hat nachher nicht gesagt, hör mal, wir hätten jetzt gerne 13,70 Euro von dir für jede dagelassene Träne. Da durfte ich so sein, wie ich bin. Und ganz ehrlich, ich bin danach ja sogar in die Natur gezogen, mitten in den Wald.
Mitten in die Eifel, ja. Ne? Mitten in die Eifel. Und du läufst auch gerne, immer noch gerne in der Natur.
Auch gerne. Da können wir jetzt noch mal drüber reden. Aber ich laufe.
Ja, also das ist, also wenn du mal was loswerden willst, Dann läufst du, ich glaube, du läufst ja hunderte von Kilometern im Jahr zusammengerechnet.
Ja, tatsächlich, das ist so. Mhm.
Ja, es ist ja auch, man muss manchmal die Dinge, man muss auch den inneren Schweinehund überwinden. Ne? Es gibt eine Freundin von dir, die Lisa Hamann.
Ach nee.
Die möchte dir noch was sagen.
Ach, sowas könnt ihr doch nicht machen mit mir.
Tja, liebe Nicole, wie schön, dass auch ich dich mal überraschen darf. Und da, wo du gerade sitzt, da saß ich vor 13 Jahren auch mal mit meinem ersten Buch und da kannten wir uns noch nicht. Wir haben uns ein Jahr später kennengelernt, das war vor 12 Jahren, und wir haben direkt beim ersten Gespräch zusammen geweint. Ich glaube, das macht so ein bisschen aus, was uns verbindet, weil ich das Gefühl habe, wir finden uns wie Trüffelschweine, Leute, die schon mal ganz tief gefühlt haben. Und du warst eine junge Mutter, die gerade ihre Brustkrebstherapie hinter sich gebracht hatte. Die finden sich und die treffen sich nicht nur in der Tiefe, die treffen sich auch in den höchsten Höhen dieser Welt. Wir sind die, die Karneval auf den Theken tanzen, weil wir wissen, dass jeder Tag ohne Katastrophe ein Geschenk ist. Und was uns auch verbindet, und das soll jetzt der rote Faden zu deinem neuen Buch sein. Wir reden schon immer Tacheles. Und dafür einfach danke.
Ach, sowas könnte man mir wirklich nicht machen.
Ja, aber ist doch toll, wenn man Menschen an der Seite hat, ja, die einen begleiten, die einen kennen auch, weil man offen und Tacheles miteinander reden kann.
Du brauchst auch solche Menschen, die dir auch im Zweifel mal sagen, Nicole, komm noch mal rein. Das war nicht gut. Oder heb mal nicht ab. Du brauchst diesen Inner Circle und ich glaube, den habe ich. Das macht mich so wahnsinnig frei auch. Tiefer als in deren Schoß kann ich nicht fallen.
Du hast vorhin noch einen interessanten Satz gesagt, der hatte was mit Lebenszeit zu tun. Ist es das, was dich die Krankheit auch gelehrt hat, keine Lebenszeit zu verschwenden?
Ja. Ja. Und die Lisa hat das gerade so schön gesagt. Letzt sagte das eine Seminarteilnehmerin zu mir, die sagte, Frau Staudinger, was soll das denn heißen? Soll ich jetzt jeden Tag dankbar sein, an dem keine Katastrophe passiert ist? Und ich so, vermutlich ist es genau das. Und dann merkt man auch, dass Schlagfertigkeit und da wieder diesen, und auch Tacheles, das ist nichts, um andere klein zu machen. Es ist nicht, damit es mir besser geht. Es geht darum, den Hebel, den ich bei mir habe. Und Hinak, ich habe nicht viele Hebel bei mir. Ich kann keine Welt retten. Ich kann niemanden operieren, dass er danach wieder gesund
reden.
Ist.
Du kannst
ich kann reden.
Helfen zu reden.
Und dann muss ich das aber doch auch tun, ohne Angst davor, oh Gott, wem könnte das denn jetzt nicht gefallen? Mhm. Und als Frau, die einigermaßen ab und an mal in der Öffentlichkeit steht, merke ich, dass das schon auch, natürlich, du kaufst das mit ein, ich kaufe auch mit ein, vielleicht manchmal übergriffig zu sein. Aber soll ich dir was sagen, dann lutsche ich lieber diese Pille, als dass ich im Nachgang sage, hätte ich doch mal was gesagt.
Ja, ja, und dieses hätte ich doch mal was gesagt. Das ist nämlich, ja, hinterher sich zu ärgern, das ist ganz blöd. Ja. Ne? Was ich bei Lebenszeit noch meinte, ist, dein Motto lautet auch, du willst dich nicht mit Dingen, mit Menschen umgeben, die dir Lebenszeit stehlen. Ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, das stimmt. Und dennoch wirst du aus meinem Mund kein Wort hören, sowas wie toxisch oder narzisstisch. Ich glaube nicht an toxische Menschen. Ich glaube an toxische Kombinationen. Mhm. Aber ich glaube sehr wohl daran, dass wir immer erstmal zuerst selber in den Spiegel gucken können. Und bevor ich über was jammere, im Jammern bin ich auch ganz gut, das kann ich, mache ich auch regelmäßig. Ja. Aber um da wieder rauszukommen, stelle ich mir immer wieder die Frage, was habe ich denn heute schon dafür getan, dass es besser wurde? Und soll ich dir was sagen? Meistens ist da immer noch Luft nach oben. Und solange diese Luft noch da ist, brauche ich auch über niemand anderen zu richten.
Du Fuchs. So, da ist er wieder,
da der ist
Fuchs.
Er.
In unserem Filmtipp geht es jetzt auch um zwei Frauen, die sich übrigens auf ganz unterschiedliche Weise Sichtbarkeit erkämpft haben. Philipp Kafsack.
Unsere Ratgeberin ist eine Frau in ihren besten Jahren. Natürlich ist sie auch eine leidenschaftliche Köchin.
Betty Bossi.
In Deutschland wahrscheinlich eher weniger bekannt. Doch in der Schweiz ist Betty Bossi seit 70 Jahren eine Werbeikone.
BB, klingt das nicht ein bisschen nach Mickey Mouse?
Oder nach Brigitte Bardot.
Erfunden und kreiert wurde diese Kunstfigur von Emmy Creola.
Ich bräuchte dann einen neuen Vorschlag. Weniger modisch, mehr bodenständig.
Als berufstätige Frau Mitte der 50er Jahre und dazu noch Mutter,
ich texte.
Kein leichtes Unterfangen.
Und Kochfett.
Andere dürfen ganze Konzepte schreiben.
Für Konzepte braucht man wahrscheinlich Spezialisten.
Du meinst Männer.
Und doch gelingt es ihr, Betty Bossi als Marke und Ratgeberin zu etablieren.
Aus unserer Betty ist eine Bossi geworden.
Für manche allerdings ein zweifelhaftes Vorbild.
Warum schreiben Sie eigentlich nicht die Wahrheit, dass Sie berufstätig sind?
Es ist Werbung.
Werbung wofür? Dass wir Frauen schön zu Hause bleiben?
Der Schweizer Film Hallo Betty startet als leichtfüßige Feel-Good-Komödie.
Was soll der Auflauf?
Kein Auflauf, ein Topf.
Entwickelt sich dann aber mehr und mehr zur kämpferischen Emanzipationsgeschichte.
Frauen, die arbeiten gehen, die sind keine guten Mütter.
Dass ich arbeiten gehe, tue ich für uns. Ja, und auch für mich.
Wenngleich die Thematik nur angerissen wird und leider nicht in die Tiefe geht.
Schmeckt aber gut.
Stimmt, denn die wahre Geschichte ist toll gespielt in herrlich nostalgischer 50er-Jahre-Kulisse.
Mit Garnitur wird alles besser.
Unterhaltsam und stimmig erzählt.
Wieso, ist da eigentlich eine Banane drauf?
Vom etwas sehr überzuckerten Ende mal abgesehen.
Ich kann nicht mehr.
Gut, dann machen wir besser Schluss.
Ja, wir haben Feierabend.
Mit 4 von 5 Sternen.
Darauf stoßen wir an.
Viel blondes Haar, sanftbraune Augen, still und scheu in Ausdruck und Rede.
All das war Ingeborg Bachmann.
Ich schreibe, dazu brauche ich Papier, eine Schreibmaschine, einen ausgeschlafenen Kopf und der Rest ist Arbeit.
Eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit.
Eine junge Frau von hohen Gaben.
Pünktlich zu ihrem 100. Geburtstag und mehr als 50 Jahre nach ihrem Tod erscheint nun der Dokumentarfilm Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war.
Ihr Ungeheuer mit euren Frauen, hast du nicht gesagt, es ist die Hölle.
Der Versuch einer Annäherung von Regisseurin Regina Schilling
und
gemeinsam mit Schauspielerin Sandra Hüller.
Wir machen noch mal so was Selbstbewussteres, innerlich.
Ja. Schwierig in der Haltung. Okay. Ich versuch's.
Ein filmisches Experiment.
Auf einmal ist richtig aufregend.
In dem Hüller Bachmann nicht einfach spielt, sondern zur bewegten und bewegenden Leinwand ihres Lebens und ihres Schaffens wird.
Bin ich eine Frau oder etwas Dimorphes?
Die Doku zitiert Texte von und über Bachmann und setzt auf Archivaufnahmen, thematisiert ihre Liebesbeziehungen.
Sind die Männer unheilbar krank?
Sie sind es.
Ebenso wie die Rolle der Frau in der Literaturszene.
Wir beginnen da mit Annette von Droste-Hülshoff und kommen bei Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann an. Schluss, mehr nicht.
Keine klassische Biografie, die die Lebensereignisse abklappert, sondern ein besonderer und andersartiger Film, dem es tatsächlich gelingt, Ingeborg Bachmann wirklich nahe zu kommen.
Ist das Leben durch Liebe wirklich zu heilen? Also etwa im Sinne von All You Need Is Love, der Beatles.
An die Beatles habe ich natürlich sehr wenig gedacht beim Schreiben.
Auch wegen der wie immer großartigen Sandra Hüller.
Das funktioniert alles. Ich bin sehr froh.
Unsere Geisterbeschwörung. Unsere Seance.
Experimentierfreude mit Hüller und Bachmann. Mehr geht nicht. Deswegen 5 von 5 Sternen.
Es war ganz interessant, eben diese Antwort von Ingeborg Bachmann auf die Frage nach den Beatles, ne? Ja, die Beatles habe ich eigentlich nicht gedacht. War auch schlagfertig.
Mega,
ne?
Schlagfertig, ja. Die Frauen der damaligen Zeit mussten natürlich besonders schlagfertig sein. Ne?
Ja, da wurde natürlich ganz viel auf die Goldwaage gelegt. Ja. Und Gott sei Dank ist diese Zeit überwunden.
Ja.
Darf man so einfach mal sagen.
Ja, aber müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zurückgehen. Sorry, der Einwand musste schnell noch sein.
Aber ich denke, dass, also mir persönlich, ich habe das Gefühl, dass eine große Befreiung, das ist eine große, die Gleichberechtigung, müssen wir da überhaupt noch oft drüber reden?
Ja.
Frage ich mich wirklich.
Ja, weil wir gerade wirklich 4713 Schritte zurückgehen. Ne?
Warum?
Durch die populistischen Schwingungen, die da so rüberkommen von Übersee und keine Ahnung woher noch. Da geht schon viel, was jetzt gerade, das erlebe ich in den Unternehmen, was wirklich für selbstverständlich erachtet wurde, geht da gerade wieder den Bach runter.
Ja, ja. Ich überlege gerade, weil,
Ich bin
mir unsicher, ob da das sich irgendwie gegen Frauen dreht. Also das habe ich das
ja,
weiß
doch.
Ich nicht.
Also das würde uns wahrscheinlich jetzt zu weit wegführen. Aber Weißt du, was ich glaube? Grundsätzlich bei allem, was wir für selbstverständlich nehmen, sei es jetzt Gleichberechtigung oder auch eine Ehe, alles, was so selbstverständlich ist wie die eigene Gesundheit, alles, das geht uns gerne mal verloren. Mhm. Wir müssen für viele Dinge immer noch kämpfen. Wir müssen mit Selbstverständnis davon ausgehen, dass wir es sind, damit es so bleibt.
Ja, das finde ich. Das ist so mein Gedanke eigentlich. Ja. Was für Menschen, oder sagen wir es mal anders, was für, auch viele Frauen natürlich, was für Menschen kommen zu deinen Vorträgen? In welcher Situation befinden die sich?
Also üblicherweise werde ich ja gebucht in Firmen. Also man glaubt dann, ich könne helfen in Sachen Schlagfertigkeit und Kommunikation. Und zu so Live-Auftritten habe ich eine Altersrange zwischen 14 und 97, Männer wie Frauen. Da kommen alle die, die irgendwie Lust haben zu lachen. Das ist ja keine ernsthafte Angelegenheit. Ja, ja. Da stehe ich als Entertainerin auf der Bühne, nicht wahr? Und die irgendwie Lust haben auf einen unterhaltsamen Abend mit dem einen oder anderen Lerneffekt. Ich habe schon den Anspruch, dass die Menschen danach was mitnehmen.
Das wollte ich sagen. Ist das manchmal auch so eine Art Befreiung, wenn die Menschen da rausgehen?
So
ein Aufbruch, Befreiung?
Ja, leider. Also ich sage deswegen leider, weil ich sehr häufig danach auch schon Nachrichten bekommen habe. Also nach dem Abend habe ich erst mal gekündigt. Oder ich habe mich getrennt.
Ja, aber es ist doch möglicherweise gerade gut.
Ja, aber weißt du, diese Verantwortung, wenn man das dann so schreibt und so denkt, so, vielleicht hätten wir eher noch mal eine Nacht drüber geschlafen, wäre vielleicht auch ganz schön gewesen. Das kann passieren, aber das ist ja nicht mein Anspruch auf der Bühne. Ich möchte ja in erster Linie unterhalten. Und die Menschen verbringen ja ihre Lebenszeit bei mir. Und da gebe ich mir schon besonders viel Mühe, dass die auch mit Spaß da wieder rausgehen.
NicoleStaudinger.de, so lautet deine Internetadresse, kann man alle Tourdaten, du bist wieder unterwegs, durch viele Städte, auch in Norddeutschland. Wir haben auch Tourdaten, haben wir auch eingeblendet. Kann man, wenn man Lust hat, einfach mal bei dir vorbeischauen und einen inspirierenden und fröhlichen Abend miterleben.
Das kann ich versprechen.
Ein Thema, was dir auch sehr am Herzen liegt, ist die Prokrastination. Ja. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja, das hast du
richtig gesagt. Prokrastination, das heißt, im Endeffekt heißt es, ich sag's mal so, Aufschieberitis. Ne? Kennen wir alle. Also, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Und das Gegenteil ist die Prokrastinitis. Warum neigen wir dazu?
Ich kann nur sagen, warum ich dazu neige. Weil ich auf ziemlich viele Dinge wirklich wenig Lust habe. Ich habe sehr häufig wenig Lust, meine Steuererklärung zu machen.
Ja.
Das kann ich ja noch nachvollziehen, dass ich die Steuererklärung vor mich hinschiebe. Das fühle ich. Was ich aber dann wirklich fragwürdig fand, war, warum ich die Dinge, von denen ich doch weiß, dass sie mir gut tun, warum ich die auch aufschiebe. Und da bin ich mal auf die Suche gegangen, habe da natürlich ein Buch drüber geschrieben. Ich schreibe ja aber alles ein Buch, wo ich auf die Suche gehe und bin da für mich auf ein paar wichtige Punkte gestoßen. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, die intrinsische Triebkraft, die findet nicht im Kopf statt, die braucht keine Techniken, die findet im Bauch statt und der Bauch will Fragen an das Leben stellen.
So die intrinsische Triebkraft, warte mal, das klingt jetzt sehr, also das, was in einem drin ist.
Das, was sich selber antreibt.
Das, was mich selber
antreibt. Ohne Ziele von außen.
Okay.
Diese Ziele im Außen, für mich hat das nicht gut funktioniert. Das war sehr vulnerabel. Mhm. Meistens habe ich sie nicht erreicht. Mhm. Oder wenn ich sie erreicht habe, war dann die Frage, was motiviert mich denn jetzt?
Ganz einfaches Beispiel. Laufen, Joggen. Mhm. Ich glaube, das hast du selber mal gesagt. Wenn ich laufe, um nur abzunehmen, um, was weiß ich, keine Ahnung, wie auch immer, ne, abzunehmen, sagen wir es mal so. Und durch das Laufen merke, ich kann das gar nicht erreichen. Höre ich dann auf zu laufen?
Ja, ich ja. Ich habe es gemacht all die Jahre. Ja. Ich habe das dann nicht erreicht und habe aufgehört zu laufen. Fertig. Und das
Warum
hat mich,
läufst du jetzt wieder?
Weil ich es kann. Weil ich im Krankenhaus gelegen habe und gejammert habe, mich nicht bewegen zu können. Mhm. Dann würde ich es als unmündig empfehlen, es als gesund, als unmündig empfinden, wenn ich es als gesunde Frau nicht tue. Und ich laufe heute, um den Hebel zu benutzen, der bei mir liegt. Und in meinem persönlichen Fall als BRCA-Patientin, also ich habe ja diese genetische Disposition, an Krebs zu erkranken.
Wie Angelina Jolie,
daher auch die verblüffende Ähnlichkeit.
Ja.
Absolut. Ein Hebel ist eben die Bewegung bei mir im Alltag. Und wenn ich diesen Hebel liegen lassen würde, dann entspräche das nicht meiner Haltung zum Leben.
Mhm. Da passt auch der Satz zu weniger haben wollen, mehr sein wollen.
Ja, ich möchte nichts mehr haben. Ich fühle nichts beim Haben. Ich habe auch keinen, also Luxus und Haben, für mich ist Luxus wirklich Zeit, die Natur, mein alter Hof, meine Kinder. Für mich ist Luxus, ich kaufe mir bestimmt hier und da wahrscheinlich auch zu viele Sachen.
Aber es ist nicht wichtig, sagen wir es mal so.
Null und ja. Gar nicht. Und da hängt nicht mein Herz dran. Mein Herz hängt in der Erfüllung mit den richtigen Menschen, das Leben und hier und jetzt zu genießen. Und das bringt mich zu einer Erfüllung. Dieses Haben-Wollen, das führte mich in diese Peaks nach oben, diese Dopaminspitzen. Das geht aber nicht tief in die Erfüllung. Und ich möchte Erfüllung im Leben haben. Und jetzt kommt noch was Großes. Ich möchte das jeden Tag. Das kann ja jeden Tag zu Ende gehen. Und ich möchte jeden Tag in irgendeiner Art und Weise Erfüllung finden. Und lass mal schnell auf Holz klopfen. Für mich persönlich in meinem kleinen Umfeld gelingt mir das seit vielen Jahren, glaube ich, ganz gut.
Mehr sein, das ist gut. Das ist, nur so kann man auch den Moment versuchen, wirklich zu genießen. Wenn man immer nur haben will, dann ist man nicht in dem Moment. Wenn man das alles runterbricht, könnte man fast sagen, einfach mal machen. Ist ein anderer Zusammenhang, aber gilt auch für ein Freibad, das Christoph Hemker besucht hat.
Badespaß im Freibad in Flintbek nahe Kiel. Die Gemeinde betreibt das Bad und zahlt dafür jährlich etwa 70.000 Euro. Die Einnahmen durch den Eintritt bereits gegengerechnet.
Es ist eben einfach ein Luxus, ne? Ist ja eine freiwillige Leistung, so ein Freibad. Und wenn es tatsächlich immer um Fördergelder vom Land, vom Bund oder sowas geht, dann schauen die natürlich auch erstmal drauf, ja, wofür gebt ihr denn euer Geld heute gerade aus? Und dann sind halt so Sachen wie ein Freibad oder auch eine Bücherei, da wird immer als erstes gekürzt.
6 Wochen zuvor, der Förderverein Freibad Flintbek legt Hand an für die letzten Vorbereitungen zum Saisonstart.
Also gleich müssen wir einmal Container aufmessen, irgendwie für das Dach.
Als die Gemeinde das Freibad vor 15 Jahren schließen will, entsteht der Förderverein. Dank ehrenamtlicher Helfer, Mitgliedsbeiträgen und Spenden können sie das Aus verhindern. 2 Container stehen als Lager und Gemeinschaftsräume bereit. Auf dem einen hat der Verein bereits ein Dach installiert.
Da war es schon soweit und hier ist es auch so, dass es da schon durchtröpfelt. Und das wollen wir jetzt beseitigen. Jetzt kommt ein Blechdach oben drauf und dann so vernünftig mit Dachrinne und so, dass es dann für die nächsten 50 Jahre einfach wieder dicht ist.
Die Dächer, Spielgeräte für die Kinder, ein Imbiss, die Terrasse, einen Strandkorb, eine Solarthermieanlage, die die Wassertemperatur um 3 bis 4 Grad erhöht, das kostet. Allein für so eine Rutsche waren 12.000 Euro fällig. Woher sollte der Verein so viel Geld nehmen? Bei einem Polterabend der rettende Plan. Aus der Schnapsidee entstand die Aktion Wir gehen mit ihrem Schrott baden.
Aus diesem Spruch, wir gehen mit ihrem Schrott baden, sind jetzt eigentlich nur noch die letzten 2 Worte übrig geblieben. Es ist halt jetzt die Schrottbaden-Aktion. Wir machen jedes Jahr wieder Schrottbaden. Für 3 Wochen stellen wir halt Container in der Gemeinde auf. Und da dürfen die Leute alles an Schrott reinschmeißen, was bei ihnen über ist.
Wer im Kreis Rendsburg-Eckernförde gern eine ganze Ladung Schrott loswerden möchte, der Förderverein holt sie sogar ab.
Beim Abbruch eines Hauses hatten wir mitgeholfen, dass wir da rein sind und dann die Heizkörper ausgebaut haben. Wir haben die Heizrohre rausgeschnitten, teilweise komplette Heizanlagen, Kupfer, Kabel. Das nehmen wir dann immer dankend an und nehmen das immer gerne mit.
Schrott sammeln ist gut, Schrott sortieren noch besser. Sortenrein hat er den größten Wert. An so manchen Abenden sitzen die Vereinsmitglieder zusammen, schneiden, flexen und trennen den Schrott.
Wenn wir schon in Vorleistung treten für den Schrottbetrieb und die Stecker vorher abschneiden, gibt es einen wesentlich besseren Preis.
Und im ersten Jahr hatten wir dann gleich zum Flimbecker Dorffest die ersten 1.800 Euro zusammen. Und dementsprechend sind wir jetzt im 14. Jahr und haben richtig viel zusammen geschafft in der Truppe.
70 Tonnen haben sie in diesem Jahr bereits gesammelt und sagenhafte 18.000 Euro fürs Freibad erzielt. Doch droht nicht irgendwann wieder eine Schließung?
Durch diesen großen Rückhalt, den wir inzwischen haben in der Gemeinde, über den Förderverein, die Mitglieder und so, ist es natürlich auch für die Gemeinde relativ schwierig, sich gegen ein Freibad zu entscheiden.
Eins ist sicher, der Förderverein Freibad Flintbek sammelt weiter Schrott und steht ein für den Erhalt seines Freibads.
So, eine schöne Arschbombe. Bei dem Wetter, also herrlich, man kann es nicht anders sagen. Nicole, Time for Tacheles, dein aktuelles Buch. Was ich übrigens, wo ich so dankbar gewesen bin, dass das jemand mal sagt. Du sagst auch ausdrücklich, benutzt keine Füllwörter. Ich finde das ganz furchtbar, wenn Menschen als Reaktion oder in ihren Sätzen immer wieder das Wort genau benutzen. Also wenn du jetzt sagen würdest, genau, Hinak, und dann genau, furchtbar.
Wenn ich es so sage, genau, dann ist es ja wenigstens noch auf Punkt. Ich finde es viel schlimmer.
Ja, aber dann finde ich es auch noch so eine Bestätigung, das finde ich auch schlimm.
Total, aber ich finde es noch mal schlimmer, wenn ich es von meiner eigenen Bestätigung mache. Wenn ich sage, ja, nee, und dann gehe ich ja bald auf Tour, genau, und ich komme auch in den Norden, genau. Mich macht das wahnsinnig, es ist nicht auf Punkt sprechen und ich gebe meinem Gegenüber überhaupt nicht die Gelegenheit, mal zu verstehen, wann ist der Satz eigentlich zu Ende.
Ja. Und wenn man sowas benutzt, dann zeigt das ja auch etwas. Da sollte man schon mal ein bisschen drauf achten. Das zeigt ja nicht, dass ich ein kompetenter Gesprächspartner bin, sondern es zeigt eigentlich, kann man sagen, Schwäche?
Unsicherheit, würde ich denken. Mhm. Es zeigt Unsicherheit und es zeigt für mich, habe ich das Gefühl, derjenige ist mit seinen Gedanken ganz woanders. Komm doch mal hier hin. Sprich doch mal auf Punkt, was du jetzt willst. Wir haben alle keine Zeit und bitte. Das bedeutet es für mich. Und ich habe meist wenig Zeit, wenn ich in so Calls bin und so. Und für jedes Wort genau denke ich mir, das waren schon 10 Sekunden. Was war ich jetzt? 10 Sekunden, 10 Sekunden. Mich macht es wahnsinnig. Es ist interessant, weil ich habe auch viele Nachrichten bekommen dazu, die gesagt haben, oh, ich habe mich wirklich erwischt gefühlt. Und ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu streichen. Und ich sage aus ganzem Herzen, tut es nur für mich. Danke.
Wobei das fast ja so wieder so eine Zwei-Silben-Antwort wäre.
Genau.
Genau. Ja. Wenn der Chef irgendwas sagt. Aber dann müsste man es anders betonen. Dann müsste man sagen, genau.
Ja, so.
Genau. Ne? Sowas in der Richtung.
Ja, richtig.
Es war mir eine große Freude, dass du da warst.
Dankeschön.
Wir haben viel mitgenommen, glaube ich. Und immer wieder toll. Sehr schön. Und morgen ist die bezaubernde Inka Schneider hier auf dem roten Sofa und unterhält sich dann mit Verena Finkenberger. Fachanwältin für Erbrecht. Ganz interessantes Thema. Geht um Firmen, geht um Persönliches. Sollte man ja mal informiert sein. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Und du Fuchs, was machen wir jetzt noch?
Tschüss sagen.
Tschüss sagen. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.